Also sagen wir mal, auf Kurzdistanz ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt eigentlich zwei Taktiken. Entweder man sitzt vorne drin und fährt Vollgas oder man sitzt hinten drin und fährt Vollgas. Triathleten kennen das ja, man hat immer schön Hochprofilfelge drin, A für den Sound, B für die Optik. Und dann gibt es, wie gesagt, einmal im Monat hier so, wie heißt das, Speed Dating, kann man sich da die passende oder den passenden einfach aussuchen. Wir machen jetzt wirklich Leistungssport hier und nicht nur so ein bisschen Bewegungstherapie. Konnte ja auch den Zeh am Anfang überhaupt gar nicht bewegen und ansteuern. Weil der da hinten irgendwie beim Schwimmen so rumschlackerte und mit einem Zopfgummi von meiner Freundin immer zusammengetaped. Als wir dann auf die Runde 2 gegangen sind, dann hat ja der Tag in Frankreich auch langsam angefangen gehabt. Und sie hat in der Wechselzone hat sie ja auch noch Kaffee und Kuchen oder sowas gemacht. Die Vorderseite ein bisschen zu dehnen, also zu strecken und so. Dann hat es aber gleich auf der Hinterseite gekrampft und hab dann gesagt, okay, komm, lass es einfach.
Für diese Episode der Zielverpflegung konnte ich den meistgewünschtesten Gast gewinnen. Dem Fernsehpublikum wird er wahlweise als der Mann mit dem C oder der Mann ohne Sattel in Erinnerung geblieben sein. Auf den ersten Blick wirkt er wie Schwiegermutters Liebling, aber im Wettkampf wird er doch aufgrund seines Durchsetzungsvermögens gefürchtet. Hallo Justus.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die nette Anmoderation.
Ich denke, wir werden im Laufe der Zeit noch das eine oder andere aufgreifen. Ich stelle dich einfach erstmal mal vor und du kannst reingrätschen, wenn da irgendwas was nicht stimmt. Also du bist 1992 in Hildesheim geboren, bist dann auch in der Nähe von Niedersachsen aufgewachsen. Also wenn man irgendwas über dich findet, dann ist das der Lehrter Sportverein.
Ja, richtig, dem bin ich bis heute noch treu geblieben.
Und für viele überraschend bist du dann 2006 deutscher Meister im Jugendbereich geworden, obwohl du weiterhin parallel dann noch andere Sportarten ohne Ball ausgeübt hast. Also bis 19 hast du noch geturnt.
Richtig,
Aber
richtig.
dann hast du dich quasi für den Triathlon entschieden. Und das war dann, glaube ich, auch dann direkt das Jahr, wo du Junioren deutscher Meister, Europameister und Zweiter bei der WM geworden bist. Dann hast du noch so 2 Jahre lang hin und her überlegt, was du mit deinem Leben in den nächsten Jahren anfangen willst, und hast dich dann 2013 erst voll für den Leistungssport entschieden. Kannst du die Phase vielleicht mir nochmal erklären, weil das war halt für mich halt total weit weg, weil ich ja quasi so der Quereinsteiger bin, aber ich glaube, viele, die so die klassische Landeskaderausbildung durchleben, die kommen mir dann auch irgendwann zu dem Schritt, dass sie sagen, ja, wie läuft das dann ab? Also wie entscheide ich mich dafür, jetzt doch alles auf die Karte Profi-Triathlon zu setzen?
Ja, das ist ja immer keine leichte Entscheidung und ich muss gestehen, dass es mich eigentlich immer irgendwie da per Zufall hin, oder was heißt Zufall, wahrscheinlich auch durch harte Arbeit dahin getrieben hat. Auch damals schon als meinen ersten deutschen Meistertitel, es war auch die erste deutsche Meisterschaft für mich, also alles ganz spannend und aufregend. Danach wurde ich auch gefragt, willst du nicht irgendwie mal auf dem Internat, Sportinternat wechseln oder was stellst du dir vor in den nächsten Jahren, wo das noch hingehen soll? Und ja, eigentlich wusste ich das selber nicht so genau und habe gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es im Moment läuft. Und dann, ja, lief es ja auch weiterhin sehr gut und wie du schon gesagt hast, dann 2011 waren dann ja noch ein paar größere Erfolge dann auch international auf Juniorenebene. Und ja, auch da wusste ich dann nicht so genau, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt, also ich habe da immer so ein bisschen Selbstzweifel gehabt, reicht das jetzt wirklich, um da in der Profischiene ja, Fuß zu fassen und da ordentlich durchzustarten? Und habe mich dann quasi für so ein zweigleisiges System erstmal entschieden, habe mit dem Studium angefangen, vorerst in Hannover, musste dann aber einsehen, dass Mathe und Sport zusammen mit dem Sport, den ich ja noch ausgeübt habe, irgendwie eine, ja, sehr harte und schwere Kombination ist, wenn man relativ wenig da ist. Da war der Zug dann doch relativ schnell abgefahren, was die Mathematik anging. Und ja, dann kam so dieser Entschluss, tatsächlich da nochmal eine Schippe draufzulegen. Und dann bin ich an den Olympiastützpunkt hier nach Saarbrücken gegangen und ja, habe mein Studium ja, hier rüber verlagert, habe dann aber gesagt, okay, vielleicht versuchst du es erstmal mit einem Fach, habe mich dann für die Sportwissenschaft entschieden. Und bin dann so quasi zweigleisig gefahren. Also zum einen halt das Studium und zum anderen habe ich aber gesagt, die Karte Triathlon wird jetzt nochmal ja, bei 100% mehr oder weniger ausgespielt.
Ja, also verstehe ich das richtig, dass du halt vorher, als du noch bei Hannover gewohnt hast, da hast du quasi dann, bist ganz normal zur Schule gegangen, in eine ganz normale Schule, also jetzt kein Sportgymnasium, konntest dann trotzdem das so gut verbinden, dass du Weltklasse in deinem Altersbereich warst.
Ja, genau. Also ich war auf einer ganz normalen Schule, habe ganz normal Regel Abitur gemacht und habe das so ein bisschen nebenbei den Sport gemacht. Also eigentlich muss ich gestehen, ich war auch schon früher nicht so der Frühaufsteher. Von daher hat sich eigentlich der Sport nach der Schule dann, hat nach der Schule stattgefunden. Und war keine Seltenheit, dass dann natürlich auch bis spät abends da trainiert wird. Dann war es auch immer schwierig bei uns mit den Schwimmzeiten. Da habe ich dann in der Jugendgruppe mittrainiert, habe aber nachher bei den Senioren-Triathlon quasi noch drangehängt, damit ich überhaupt auf meine Schwimmkilometer und Schwimmeinheiten sozusagen komme. Und sonst hat halt, sage ich mal, relativ wenig irgendwie stattgefunden. Ne?
Ja, und für den Außenstehenden jetzt nochmal konkret, also wie kommt man dann zum Olympiastützpunkt? Also was, ich denke, wenn man im Landeskader ist, wird man das wissen, wie man dann zum Olympiastützpunkt kommt. Also was dann die Kriterien sind, nach Saarbrücken zu kommen. Aber für die, die sich da jetzt nicht so genau auskennen, also.
Ja, also es gibt mehrere Wege. Bei mir hat der Weg halt über den Kader quasi geführt. Also ich war natürlich dann neben dem Landeskader auch im Bundeskader mit meinen Resultaten. Und dementsprechend war es ja damals auch sogar so, dass die ganzen Profis oder die Kaderathleten entsprechend in Saarbrücken beim Bundestrainer trainiert haben. Heutzutage ist das ja alles so ein bisschen offener, dass jeder eigentlich da trainieren kann, wo es für ihn am besten ist. Und mittlerweile würde ich sagen, oder gab es früher auch schon, gibt es halt zwei Wege. Einmal, wie ich schon gesagt habe, über den Kader. Andererseits kann man sich aber auch soweit ich weiß, quasi dann so ein bisschen bewerben. Voraussetzung dafür ist, dass man natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit einfach auch mitbringt und schon in der Bundesliga oder international Europacups, Weltcups schon mal ein bisschen was zu bieten hat und entsprechend auch einen Benefit dann für die Trainingsgruppe vor Ort darstellt. Also die Perspektive Richtung Kader muss einfach gegeben sein.
Ja, und dann Profitum heißt ja dann meistens, dass man noch irgendwie einen Platz bei der Polizei oder bei der Bundeswehr bekommt. Genau. Gehört das dann auch dazu oder wie funktioniert das?
Da gibt es auch Kriterien für. Also Grundvoraussetzung erstmal, um so eine Stelle zu bekommen, ist halt der Bundeskaderstatus. In seltenen Ausnahmefällen haben wir es jetzt schon erlebt, dass es irgendwie auch dann mal ohne Kaderstatus ging, aber sozusagen die Perspektive da war und der Sprung dann in den Kader auch geschafft wurde. Und wir werden ja auch nur jährlich verlängert, zumindest, also ich bin bei der Bundeswehr, muss man vielleicht dazu sagen. Entsprechend muss halt jedes Jahr die Leistung da sein. Wenn die nicht da ist und der Kaderstatus entsprechend dann damit wegfällt, dann fällt auch diese Sportförderstelle mit. Bei der Polizei ist das ein bisschen anders. Da fängt man halt dann die Ausbildung bei der Polizei an. Muss auch am Anfang, um in diese Streckung der Sportförderung zu kommen, also da wird dann die Ausbildung von 3 auf 5 Jahre gestreckt, um da halt reinzukommen, muss man im Kader sein. Und genau, sobald dann dieser Kaderstatus auch wegfallen würde, müsste man halt automatisch in die normale Ausbildung quasi von der Polizei reingehen. Also dann hat man nicht mehr dieses Privileg, das strecken zu dürfen. Und später ist es dann so bei der Polizei, dass man natürlich weiter arbeitet. Hier im Saarland weiß ich, dass es so ist, dass es, wenn man in der Sportförderung drin ist, 50% sind. Also man muss 50% arbeiten, kann aber halt in manchen Wochen, zum Beispiel wenn jetzt Saisonpause ist, auch 100% durchziehen und sich so einen Puffer quasi an Überstunden zurechtarbeiten. Die braucht man dann später, um zum Beispiel auch mal ins Trainingslager fahren zu können. Dafür gibt es halt keine spezielle Freistellung, sondern das muss man sich vorher rausarbeiten. Genau, und sollte da dann irgendwann die Sportförderung wegfallen, dann muss man natürlich direkt auf 100% arbeiten, ganz normal.
Also lukrativer scheint dann schon bei der Bundeswehr zu sein, oder?
Genau, da sind die Verpflichtungen deutlich weniger. Man macht halt eine Grundausbildung, hin und wieder stehen halt Lehrgänge an. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass man verpflichtet ist, irgendwas Also man soll sich halt auf seinen Sport konzentrieren und wenn man mit dem Sport aufhört, dann ist es auch nicht so, dass man dann noch für 13 Jahre irgendwie beim Bund verpflichtet ist und da irgendwas machen muss, sondern wie ich schon gesagt habe, man wird sowieso nur von Jahr zu Jahr verlängert und dementsprechend ist man dann auch relativ schnell raus, wenn man keine Leistung mehr bringt oder mit dem Leistungssport aufhört. Gibt natürlich auch Optionen natürlich nach dem Sport, dann in die Bundeswehr da eine richtige Stelle als normaler Soldat annehmen zu können. Das ist auch immer sehr gern gesehen. Also die nehmen immer sehr gerne Leistungssportler. Gibt mittlerweile auch so Trainerstellen, wo es extra Ausbildung eigentlich vorerst nur für Sportler gibt. Ja, das ist dann, muss jeder dann selber wissen, was er nach seiner sportlichen Karriere dann machen möchte und wo er dann landen möchte.
Ja, aber um das nochmal kurz festzuhalten, das eine funktioniert separat von dem anderen. Also der Auswahlprozess für so eine Sportförderstelle, natürlich hat man gute Chancen, wenn man im Bundeskader ist, aber das eine hängt jetzt nicht zwangsläufig mit dem anderen zusammen.
Genau, bei der Polizei ist es nicht zwangsläufig so, bei der Bundeswehr würde ich sagen, ist es schon so. Also offiziell der Kaderstatus ist Voraussetzung dafür.
Und dann mit dem Background, dass du dann Vollprofi warst, hast du, nachdem du dann in dem Juniorenbereich quasi schon mehr oder weniger alles mal gewonnen hast, hast du dann danach den Weg verfolgt, mal einen Europacup zu gewinnen, mal einen Weltcup zu gewinnen. Und der Weg ist dann so weit gekommen, dass du in Hamburg letztes Jahr Siebter warst bei der WTS-Serie. Da war man sich eigentlich ziemlich sicher, dass du quasi ein Kandidat, wenn nicht sogar der Kandidat für Tokio sein wirst. Dann kam der Bundesliga-Wettkampf in Berlin, wo wahrscheinlich seine beste Geschichte stattgefunden hat, die aber wahrscheinlich in dem Moment sehr bitter war.
Ja, richtig. Da habe ich dann den Spitznamen der C der Nation oder so ähnlich bekommen. Ich war halt wirklich fit und die Richtung hat gestimmt und dann habe ich halt in der Wechselzone vom Radfahren zum Laufen ja einen doofen Fehler gemacht. Ich meine, die Triathleten kennen das ja, man hat immer schön Hochprofilfelge drin, A für den Sound, B für die Optik und natürlich auch für die Aerodynamik. Auf jeden Fall hatte ich 64er Felgen drin und bin halt beim Fahrradschieben mir mit dem Fuß oder mit dem großen Zeh oben auf die Felge draufgetreten und entsprechend der große Zeh ist oben stehen geblieben, der restliche Fuß stand dann halt 64 oder 6,4 Zentimeter tiefer und dabei habe ich mir dann die Großzehe luxiert, habe es in dem Moment gar nicht so gemerkt, erst als ich meine Laufschuh dann anziehen wollte und gesehen habe, irgendwie sieht der Fuß komisch aus und ich passe gar nicht in meinen Laufschuh rein, habe ich dann festgestellt, es sieht nicht gesund aus und da muss irgendwie was kaputt gegangen sein und ja, hatte sich dann nachher auch festgestellt, dass die Beuge- und Strecksehne waren angerissen, die Kapsel war kaputt und war halt Riesenschwellung drin. Und ja, durch die große Spreizung hat es halt auch die Haut zwischen den Zehen oder die ist geplatzt, musste genäht werden. Und ja, der Fußchirurg hat gesagt, naja, wir versuchen das jetzt mal konservativ. Wenn es schlecht läuft, dann müssen wir operieren, aber dann sind sie auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr raus. Da habe ich aber geschluckt und habe die Daumen gedrückt und es ist glücklicherweise auch alles gut gegangen und ohne OP hat sich das alles gut verwachsen. Die Beweglichkeit ist mittlerweile wieder da und geht in die richtige Richtung.
Man muss aber dazu sagen, dass du in der Wechselzone, weil der Fuß nicht in den Schuh reingepasst hat, den Zeh noch zurückgebogen hast. Also man weiß ja jetzt auch gar nicht so genau, ob das tatsächlich, also die ganze Verletzung, die du aufgezählt hast, ob die tatsächlich nur von dem Stehenbleiben des Zehs waren, sondern vielleicht auch von dem Zurückbiegen, oder?
Ja, also es stimmt schon, ich habe den Schuh dann ja weggeworfen, habe dann reflexartig, warum auch immer, meinen Zeh selber wieder eingerenkt, so, das ist das richtige Wort, habe den Schuh dann angezogen und bin dann nochmal 300 Meter gelaufen, bis ich dann feststellen durfte, das funktioniert so nicht. Aber was ich so gehört habe aus dem Krankenhaus und von den Sanitätern, war das eigentlich eine gute Handlung, dass ich den Zeh da gleich wieder an Ort und Stelle gerückt habe. Weil ja, je länger der draußen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch mehr kaputt geht oder irgendwas anderes. Aber ja, Feedback an mich war sozusagen, das war eine gute Aktion, das hat jetzt nicht mehr kaputt gemacht, also.
Ja, gut. Du bist ja auch ein Arzt und da wirst du ja genau wissen, was man da in solchen Fällen tut. Was mich so dann bei so Verletzungen immer interessiert ist, danach überlegt man ja, wie kann ich möglichst schnell wieder zurückkommen, mehr oder weniger. Na gut, die Saison war halt vorbei und du hast halt dadurch das Tokio Test Event verpasst und konntest dich dadurch halt nicht direkt quasi für Tokio qualifizieren in dem Jahr. Und dann hast du ja zumindest so ein paar individuelle Lösungen für dich gesucht und gefunden. Also ich habe gehört, dass du eine Carbonplatte im Schuh hattest, zumindest am Anfang, um wieder laufen zu können. Und in so einem Video von Selfish sieht man auch, dass du die Zehen irgendwie so zusammengebunden hattest, ne? Kannst du mal so erzählen, also du warst bei einem Fußspezialisten in Hannover, aber wie kommen dann so quasi so individuelle Lösungen für Sportler zusammen? Weil ich denke, das kann man sich halt auch immer schwer vorstellen, wie das halt, also wenn ich hier zu meinem Hausarzt gehe oder halt zu meinem Orthopäden, dann sagt er halt, ja, mit dem Fuß, dann sagt er halt das, was der Fußspezialist ja auch gesagt hat, muss wahrscheinlich operiert werden und so, aber das ist ja nicht die Lösung, mit der man jetzt Profisport betreiben kann.
Ja, genau. Also ich hatte Glück, dass der Fußspezialist da in Hannover auch, denke ich, sehr, sehr sportaffin war und hat mir da auch so ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise hat halt auch klar erstmal gesagt, halt die Füße still, mit Laufen erstmal easy machen. Das muss da jetzt erstmal verheilen und wenn wir Glück haben, dann geht das alles so. Aber dann haben wir halt hier in Saarbrücken am Olympiastützpunkt natürlich auch noch eine medizinische Abteilung. Da sitzt eine Orthopädin, mit der hatte ich dann viel Kontakt und ja auch viel mit meiner Physiotherapeutin, mit der Sabrina hier vor Ort gemacht. Ja, und dann haben sie mir quasi oder hat so einen Schuh, wie heißt das, so ein Schuhdoktor hätte ich fast gesagt, hat mir,
Orthopäde.
genau, Orthopäde, danke dir, der hat mir halt dann so zwei Carbon-Einlegesohlen gemacht für meine Laufschuhe und Straßenschuhe, weil als normalen Schuh hatte ich erstmal so einen Klotz quasi, dass ich gar nicht abrollen
Ja.
konnte. Und dann hatte ich halt zwei verschiedene Härtegrade. Beim ersten Härtegrad war es eigentlich so, dass ein Abrollen über die Großzehe so gut wie gar nicht möglich war. Und dann war so ein Mittelding, also so, dass halt, ja, dass ich da an dem großen Zeh nicht großartig rumreiße, weil das musste halt ja erstmal, die Sehnen mussten ja erstmal wieder zusammenwachsen. Und wenn ich da jetzt direkt drüber abgerollt wäre, dann hätte ich das Ganze wieder auseinandergerissen. Und entsprechend war es halt auch beim Schwimmen durch den Beinschlag. Dann muss man sich ja so vorstellen, es war alles, ich konnte ja auch den Zeh am Anfang überhaupt gar nicht bewegen und ansteuern.
Ja.
Das musste ich auch alles erstmal wieder neu lernen. Und weil der da hinten irgendwie beim Schwimmen so rumschlackerte und das sich komisch angefühlt hat, habe ich den dann mit einem Zopfgummi von meiner Freundin immer zusammengetaped und bin dann quasi ja Arme geschwommen und habe dann manchmal mit einem Poolkick so minimalen Beinschlag mal probiert und habe mich da halt Stück für Stück und langsam wieder rangetastet.
Ja, das ist interessant, dass ich habe hin und wieder mal so eine Außenbanddehnung oder so einen Außenbandriss und was halt dann, also sagen wir mal einfach klassisch umgeknickt für den der da nicht so zu Hause ist. Und da geht Laufen dann meistens schon ganz gut. Also man fängt halt meist so mit dem Schwimmen dann wieder an, aber bis tatsächlich diese volle Flexibilität so im Fuß wieder drin ist, das dauert dann tatsächlich echt lange, also für den Schwimmbeinschlag, ne? Das ist halt schon irgendwie verrückt, was der Fuß so beim Schwimmen so für Bewegungen macht.
Ja, und das ist sehr unangenehm, ne? Also Bänderriss ist, das dauert lange und tut beim Schwimmen echt, höllisch weh, wenn man da Beine schwimmt, ja.
Und dann bist du wieder reingekommen ins Laufen und ins allgemeine Training sowieso viel schneller und warst eigentlich auch halt guter Dinge für dieses Auswahl-Event im Chiembaum, wo dann halt quasi der zweite Platz für Tokio festgelegt werden sollte bei den Männern. Und dann kam Corona. Du hast in vielen Podcasts gesagt, dass du da in ein Loch gefallen bist, aber hast nicht so genau gesagt, was überhaupt so das Problem, also was war denn genau das Problem? Also wo hast du da gemerkt, so als dann die nächsten Wettkämpfe weg waren, also was ging dann auf einmal nicht mehr so gut wie vorher?
Ja, genau. Also erstmal war ich ja noch so bis Weihnachten mit dem Zeh beschäftigt. Danach wurde es echt besser und dann hatte ich wirklich eine ziemlich gute Form und hatte mich auf die Saison 2020 sehr gefreut und auch auf das Testevent oder Qualifikationsevent in Chiembaum. Und ja, dann kam leider die ganze Corona-Geschichte dazwischen. Und irgendwie war es für mich in dem Moment, es hat mich alles so ein bisschen überrollt, weil am Anfang ging das ja auch erstmal so soft los, wenn man sich da mal zurückerinnert. Ja, das am Anfang hieß es dann, ja, wir machen jetzt mal, weiß ich nicht, 3 Wochen keinen Wettkampf und dann geht es in 3 Wochen, da findet es auf jeden Fall statt. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, eigentlich völlig, völlig crazy, aber man hat ja immer noch die Hoffnung, ja, das klappt schon. Und dann, es ging ja gerade erst los, das hatte sich ja eigentlich immer mehr
Ja.
zugespitzt. Und so gesehen hatte man dann, okay, jetzt wurde an das eine Ziel genommen, jetzt bereite ich mich aufs nächste vor. Das nächste Ziel wurde wieder genommen, dann bereitet man sich wieder aufs nächste vor. Und das habe ich, glaube ich, ungefähr, ich weiß, ich glaube, 3 Mal wäre ich eigentlich losgefahren zum Flughafen und habe dann
Okay.
eine Stunde vorher Bescheid bekommen, nee, das Rennen wurde auch abgesagt. Dann bin ich wieder in den Keller gegangen, habe mein Fahrrad wieder ausgepackt und bin zu Hause geblieben. Und ja, irgendwann frustriert einen das doch schon sehr, wenn einem ständig so diese Ziele genommen werden, auf die man so hinarbeitet. Ja, war es halt irgendwann absehbar, dass jetzt tatsächlich langfristig einfach nichts mehr stattfinden wird. Also mindestens mal ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Dann kam natürlich noch hinzu, dass die ganzen Trainingsbedingungen eingeschränkt wurden. Also ich war dann, glaube ich, mal 7, 8 Wochen gar nicht im Wasser, weil halt hier alles dicht gemacht hat. Und ja, das war wirklich, wirklich schwer, weil ja, wenn man irgendwie fit ist und sich darauf freut, Wettkämpfe zu machen und dann steht so ein großes Ziel wie Olympia auch irgendwie vor der Tür und ja, man kommt aus dem letzten Jahr und ärgert sich sowieso schon, dass man sich da ja, nicht für das Testevent oder nicht beim Testevent war und da die Chance vielleicht genutzt hat. Und dann wird auf einmal alles abgesagt und alle Ziele werden einem irgendwie genommen und keiner weiß so ganz genau, wie lange das eigentlich dauern wird. War, ja, das war für mich halt ein herber Rückschlag und da hatte ich halt mental einfach so ein bisschen Motivationsprobleme, ich sag mal, so vor mich hin zu trainieren irgendwie. Weil es war dann ja eine Situation, wie es für Triathleten vielleicht gerade am Saisonanfang, also gerade nach einer Saisonpause ist. Man trainiert erstmal vor sich hin und weiß, ja, irgendwann in einem halben Jahr, so ungefähr im Frühjahr, geht es mal mit Rennen los. Und so ähnlich war es zu dem Zeitpunkt halt auch, bloß dass wir ja gerade den Winter hinter uns hatten. Und ja, das hat es halt irgendwie nicht einfacher gemacht und war sehr schwer.
Also ich habe das bei mir eher so gemerkt dann, also Training ging schon noch irgendwie, aber so alles außenrum war halt bei mir dann schwierig, ne? Also sich gescheit zu ernähren, vielleicht nochmal, also früh ins Bett zu gehen und so, also eher so der Profi-Lifestyle. Das war für mich schwer. Jetzt so im Training hatte ich es nicht so das Problem. Wie war das bei dir? Also
Ja, es war schon so dieses Gesamtpaket, wie du vielleicht gesagt hast, so dieses, wir machen jetzt wirklich Leistungssport hier und nicht nur so ein bisschen Bewegungstherapie. Da sind halt auch ja gewisse Voraussetzungen irgendwie, was halt dazu gehört irgendwo und ja, es sind halt auch Einschnitte irgendwie im Leben und ja, sich dann tatsächlich da voll drauf zu fokussieren. Und ich habe halt auch gemerkt, so dass zum Beispiel intensive Einheiten bei mir im Training nicht gut gingen. Also so locker bewegen, das war gut,
Ja.
aber sobald da mal was Intensiveres kam, auch nur kurze Sachen, hat mein Körper irgendwie gestreikt. Also der war da gar nicht im Leistungssportmodus und wollte da irgendwie auch gar nicht. Und ja, genau, das war eine zähe Nummer.
Ja. So eine Frage zum Profi-Lifestyle habe ich noch. Du hast in vielen Podcasts gesagt, dass du gerne isst. Für Langdistanzler ist das ja wahrscheinlich noch weniger ein Problem als für Kurzdistanzler. Aber so Gewichtsmanagement, ist das ein Thema für dich? Oder würdest du sagen, ich esse einfach so viel, wie reingeht und oder bis ich satt bin? Ist das dann schon fertig oder machst du dir da mehr Gedanken?
Also nee, Gewichtsthema ist schon auf jeden Fall wichtig, jetzt auch gerade in den letzten Wochen aufgekommen, aber wahrscheinlich jetzt andersrum, als du jetzt vielleicht denken würdest.
Okay.
Ich bin jetzt, was haben wir jetzt hier, Tag 5 oder so nach der Mitteldistanz. Ich komme jetzt bald wieder, ich denke, es wird noch eine Woche dauern, Richtung Wettkampfgewicht. Also ich lag auch vor dem Rennen deutlich drunter irgendwie und hab's
Ja.
schwer in den Griff bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bewusst abgenommen hätte oder ich habe es normal gegessen, würde ich sagen, aber wahrscheinlich einfach irgendwie zu wenig und ich hatte wirklich Probleme, die Energie reinzukriegen. Und Von daher ist Gewichtsmanagement da schon ein Thema, dass man das immer schaut, dass genügend Energie am Start ist und das Ganze natürlich auch ein bisschen überwacht. Und von daher, ich versuche so viel es geht zu essen und eigentlich ist es am Ende des Tages auch mehr oder weniger egal, was da jetzt reinkommt. Also klar ist schon, dass man sich jetzt nicht nur von irgendwelchem Müll ernähren sollte, aber genau, ich sehe das ernährungstechnisch, sage ich mal, relativ entspannt.
Also mein Gewichtsmanagement besteht daraus, dass ich mich so vielleicht so einmal in der Woche wiege und dann quasi kontrolliere, ob alles okay ist. Aber im Radsport wird das ja durchaus schon professioneller gemacht, weil das Gewicht ja noch eine größere Rolle spielt, gerade wenn man Bergfahrer ist. Das tourdominante Team heißt Lotto Jumbo. Die haben, glaube ich, auch so eine App, ne? Also nach dem Training, also die wissen so ungefähr, was die trainieren und danach kriegen die wohl ausgeworfen, was die essen sollen. Da dein Trainer ja mit Dan Loran auch aus dem Radsport kommt, habt ihr darüber schon mal gesprochen oder nachgedacht? Also
ja, so krass sage ich mal jetzt noch nicht. Also wie gesagt, das Thema kam jetzt auch erst so in den letzten Wochen quasi in Vorbereitung auf die Mitteldistanz so auf, wo ich gemerkt habe, dass, was heißt funktioniert nicht oder das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir im Auge behalten müssen. Und wir haben uns jetzt quasi als Ziel gesetzt für nächstes Jahr, dass wir das wirklich regelmäßig Gewichtskontrollen durchführen, also am besten auch täglich, um das Ganze halt so ein bisschen im Blick und im Verlauf zu haben. Bisher kannte ich das so jetzt nur aus Höhentrainingslagern, da ist ja auch Flüssigkeitsverlust und der Grundumsatz ist ja sowieso nochmal höher. Da hatte ich auch schon meine Erfahrungen so gemacht in der Sierra auf über 2000 Meter Höhe ist das ja auch nochmal eine sehr spannende Geschichte. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir jetzt nach der Saisonpause angehen werden und was wir jetzt so als Feedback sozusagen aus der Saison genommen haben und das ist auf jeden Fall eine Stellschraube, an der wir noch ein bisschen drehen wollen.
Ich würde jetzt mal zusammenfassen, also wie ich das verstanden habe, ist dein Problem eher zu leicht zu sein. Meins eher die andere Richtung.
Dann können wir uns zusammentun.
Wir waren ja quasi noch Corona und konntest dann im Schwimmen irgendwie wieder einsteigen und nach zwei Schwimmeinheiten warst du quasi auch wieder drin. Also scheinst du ein richtiges Schwimmtalent zu sein. Gibt es auch irgendwas, was dir schwerfällt im Triathlon? Würdest du sagen, also Radfahren kannst du ja offensichtlich auch, aber und Schwimmen ist auch kein Problem. Dann bleiben ja jetzt nicht mehr so viele Sachen, die dir vielleicht schwer fallen könnten.
Ja, also in der Tat, ich bin nach diesen 7-8 Wochen ins Wasser gegangen und die erste Woche hat sich brutal angefühlt. Da habe ich gedacht, geil, es geht richtig ab. Dann kommt natürlich irgendwann die Müdigkeit, weil die Muskulatur das nicht mehr gewohnt ist. Und dann schwimmt man auch wieder eine Ecke langsamer in Woche 2. Aber im Großen und Ganzen habe ich kurz danach eine Leistungsdiagnostik gemacht und wir haben festgestellt, das Schwimmniveau ist eigentlich wie immer, also nichts verloren gegangen. Dementsprechend war das eine sehr positive Sache. Und gut, Radfahren mussten wir ja nicht aussetzen. Radfahren konnten wir ja die ganze Zeit. Von daher war Radfahren jetzt auch noch nie so das Problem. Also das klappt bei mir eigentlich auch mal so ganz gut. Und ja, ich hatte dieses Jahr halt im Laufen extreme Probleme und auch schon die letzten Jahre, dass immer wieder, jetzt zum Beispiel wie der große Zeh, mich irgendwelche Probleme oder Verletzungen vom Lauftraining halt abhalten und mich dann entsprechend auch weit zurückwerfen. Ich hatte jetzt nach der Zeh-Aktion eigentlich echt einen guten Weg hingelegt und war auch im Laufen sehr fit und wie es dann immer so gerne kommt, dann kommt irgendwie das nächste Problem und dann haut es einen da irgendwie wieder zurück. Und das hat sich jetzt schon das ganze Jahr so durchgezogen. Dann haben die ersten Wettkämpfe stattgefunden und es war sowieso vorher so ein bisschen, startest du jetzt eigentlich oder startest du nicht? Das erste Rennen war dann ja in der Super League auf diesen Curve-Laufbändern. Das ist ja einfach nochmal was ein anderes Laufen. Aber in Hamburg spätestens hat man ja gesehen, dass das Laufniveau bei mir quasi nicht vorhanden ist, oder wie soll ich das sagen? Also das ist halt tatsächlich so eine Schwäche von mir und da müsste ich irgendwie mal verletzungsfrei und gesund einfach durchkommen. Das würde mir, glaube ich, schon extrem weiterhelfen.
Ja, also würdest du jetzt nicht zugeben, dass du, oder würdest dir nicht eingestehen, dass du, sagen wir mal, irgendwas nicht gut kannst, sondern würdest eher sagen, dass die Verletzungen dich quasi bei der Entfaltung da im Laufen behindert haben.
Schwer zu sagen. Also ich würde jetzt schon sagen, dass ich sicher nicht der talentierteste Läufer hier auf Erden im Triathlon-Zirkus bin. Gerade bei uns auf der Kurzdistanz sieht man ja, was da vorne abgeht. Das ist ja einfach unglaublich. Ich sag mal so, ich bin gespannt, was bei mir gehen würde, wenn ich da tatsächlich mal so durchkommen sollte über einen gewissen Zeitraum. Also die Ansätze waren ja immer schon da und waren auch gut. Man muss es dann bloß halt noch mal irgendwie länger durchbringen. Und ja, also es ist Laufen ist schon meine Schwäche, würde ich sagen.
Das wollte ich jetzt auch gar nicht so dahinstellen. Ich habe nämlich von Simon Henseleit gelernt, dass auch auf der Kurzdistanz das Radfahren in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Ich würde mich jetzt auch nicht als den begnadetsten Läufer auf Erden feststellen, aber es ist halt auch immer eine Kombination, ne? Also wenn man vorher hart Radfahren muss, dann muss man danach halt auch noch laufen können. Und ich glaube, das ist halt einfach auch noch was anderes. Selbst auf der Kurzdistanz, wo halt in den letzten Jahren beim Radfahren so von außen betrachtet halt einfach viel passiert ist.
Ja, in der Tat. Also ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen verfolgt hast, was auch die Jungs von der Kurzdistanz jetzt in der Corona-Zeit gemacht haben. Da haben ja viele, haben ja jetzt ihre neuen persönlichen Bestleistungen über 5 oder 10 Kilometer aufgestellt. Und ja, man verfolgt es ja schon, aber versucht sich da gar nicht so verrückt machen zu lassen. Aber wenn man sich, also ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, krass, was geht denn eigentlich ab? Wenn die das so im Wettkampf hinbrezeln, dann mal viel Spaß. Und am Ende des Tages, wenn man dann jetzt die paar Rennen, die stattgefunden haben, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, das ist halt einfach nochmal was anderes, nach einem harten Radfahren schnell zu laufen, als wenn man wirklich einen reinen Lauf quasi absolviert mit dem Ziel, eine neue Bestleistung hinzulegen. Also glücklicherweise ist Triathlon immer noch mit Schwimmen, Radfahren, Laufen und nicht nur Laufen.
Ja, also das konntest du dann direkt mal bei der Super League unter Beweis stellen, wo du quasi mit 2 Wochen Lauftraining dann dieses doch besondere Format gewonnen hast. Das ist ja jetzt auch ein relativ kurzes Format und jetzt im Chiembaum quasi Qualifikation für Olympia ist ja auch wieder dieser Supersprint, ne?
Genau.
Ich habe auch gelernt, warum das Auswahlverfahren jetzt so ist, obwohl man sich halt mit diesem Supersprint in Chiembaum ja dann auch für den Einzelwettkampf in Tokio qualifizieren kann. Bedeutet das für dein Training eigentlich dann auch so eine Umstellung, weil du halt, das ist ja dann ein 20-Minuten-Wettkampf, ne? Das ist ja eigentlich komplett was anderes. Also ist nicht komplett was anderes, aber ist schon halt deutlich anders als die 2 Stunden Kurzdistanz. Trainierst du dann anders für das Event im Chiembaum, wo halt viel von abhängt für nächstes Jahr?
Ja, also wir haben jetzt über die Jahre so ein bisschen festgestellt, dass es, ja, also es ist klar schon irgendwie was anderes von der Belastungsdauer, keine Frage. Aber man hat halt gesehen, die Leute, die auf der olympischen Distanz vorne dabei sind, die haben halt einfach so ein hohes Niveau, die drücken halt auch die 20 Minuten da einfach mal so richtig hart weg. Und dementsprechend ist es jetzt von der Vorbereitung, würde ich sagen, gar nicht großartig anders. Wir hatten das dieses Jahr so ein bisschen geplant, ganz normale Wettkampfvorbereitung auf die Saison 2020, weil man ja auch nicht weiß, was kommt. Und hätten dann erst kurz vorher, vor diesem Event, ja, noch eine etwas speziellere Vorbereitung, sage ich jetzt mal, dann absolviert. Also wirklich nur kurz vor dem Rennen halt dann nochmal kurze, knackige Sachen. Aber ansonsten hätte sich das jetzt nicht im Winter schon ausgewirkt, wenn ich weiß, okay, im Mai muss ich hier so ein kurzes Ding wegfackeln, dass man da schon anfängt, in die Richtung sich vorzubereiten, sondern das war dann eher eine Frage von ein paar Wochen vorher.
Und jetzt hast du ja eigentlich auch das Glück mit deinen Fähigkeiten, dass dir quasi dieses Event im Chiembaum auch, also dieses Auswahl-Event im Chiembaum entspricht. Also du bist halt auch ein starker Radfahrer. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt Mario Mola sich gegen die Jungen da durchsetzen müsste, das wäre doch theoretisch schwierig, ne? Also, weil er halt sehr wahrscheinlich, also jeder weiß, der ist auf der Kurzdistanz sehr gut, ne? Also über diese 2 Stunden, weil der halt sehr gut laufen kann. Aber jetzt quasi in diesem Auswahlwettkampf für die Staffel, das ist ja jetzt quasi nicht so sein Metier. Da sind doch eher so die Jungen im Vorteil, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen.
Ich würde es jetzt gar nicht mal unbedingt irgendwie vom Alter oder was auch immer abhängig machen. Klar, also Mario Mola ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist wirklich schwierig, weil er auch oder die Spanier bisher selten dieses Team-Relay auch gestartet sind und von daher weiß man auch gar nicht so genau, was kann eigentlich Mario Mola in so einem Team-Relay. Ich denke, dadurch, dass es so kurz ist, kann er seine Laufstärke auch gar nicht so unglaublich nutzen oder davon profitieren. Bei ihm würde das Problem, glaube ich, sein, dass er halt definitiv im Schwimmen schon wahrscheinlich gut kassieren würde. Und ich weiß halt auch nicht genau, wie er windschattenfrei Radfahren kann. Er ist auch ein sehr leichter Athlet und der Kurs ist halt einfach flach und gut, einige Antritte sind drin. Da kommt es dann halt auf Aerodynamik an und halt auf halt einfach auf die reinen Watt, die man da auf die Straße hämmern kann. Und wenn er halt ein relativ leichter Athlet ist, könnte das halt für ihn auch einfach ein Nachteil sein. Ansonsten würde ich jetzt mal ein Gegenbeispiel nennen, wenn man da einen Vincent Dui hinstellt, der ist ja auch brutal, ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, wenn man da jetzt einen ganz jungen Athleten gegenstellen würde, der hätte einfach gar keine, also der Vincent Dui würde da trotzdem alles wegfackeln, ob das jetzt 2 Stunden sind oder ob das halt 20 Minuten sind. Das ist, glaube ich, mehr so eine Typfrage.
Ja, naja, und es soll ja halt einfach der beste Staffelstarter sein, ne? Es geht ja nicht darum, dass wir quasi einen zweiten Mann suchen, der auf der Kurzdistanz in Tokio dann performt, sondern wir suchen einen zweiten Mann für die Staffel, weil da die Medaillenchancen halt auch ein bisschen höher sind.
Genau, das ist der Hintergedanke, weswegen wir den Quali-Modus so oder weswegen die DTU den Quali-Modus so gewählt hat, wie sie ihn gewählt haben. Also da geht es tatsächlich ausschließlich um die Staffel.
Du warst ja dann relativ oft auch der Schlussläufer in so einer Staffel. Das würde ich so ein bisschen auf deine Durchsetzungsfähigkeit schieben, weil früher war das ja so, also zumindest mal in dieser Weltmeisterstaffel, da ging es halt nicht unbedingt darum, dass der Beste quasi als Letzter kam, sondern da war ja Franz Löschke auch der Letzte und wir hatten Jan Frodeno an 2, weil der Franz halt einen guten Sprint hat oder laufstark ist. Und bei dir ist es halt ein bisschen anders. Du bist der prädestinierte Schlussläufer, kann man das so sagen?
Ich überlege gerade, ob ich jemals eigentlich an einer anderen Position gestartet bin als Letzter. Aber es ist in der Tat so. Also der letzte Starter hat es halt so ein bisschen dann auch in der Hand, wenn du vorne mit dabei bist. Ich glaube, da spielt auch viel so taktische Geschichten noch mit rein oder Rennsituationen lesen und solche Geschichten. Also letztes Jahr, als ich da in Hamburg gestartet bin zum Beispiel, war ja eigentlich der entscheidende Move, dass ich beim Reinspringen und beim Anschwimmen die Lücke nach vorne direkt zugemacht habe und dann mit dem Vincent Dui zusammen weggefahren bin. Ansonsten wäre es ja wirklich eine harte Nuss geworden, da hinten raus zu fighten. Ja, solche Sachen machen es dann halt irgendwie aus und ja, scheinbar kann ich sowas immer ganz gut lesen und man muss halt auch abschnittsweise sich wirklich komplett in den roten Bereich mal begeben können, um halt solche Lücken dann einfach schließen zu können. Und das scheint irgendwie so eine Fähigkeit zu sein, die mir ganz gut liegt.
Ja, das, was ich am Anfang als Durchsetzungsfähigkeit beschrieben habe. Und an anderer Stelle hast du ja auch schon mal gesagt, dass so Fahren im Feld und so. Also du weißt schon, wie du an der ersten Buoy auch als Erster rumkommst und auch wie du am besten irgendwie als Erster in die Wechselzone fährst.
Genau, solche Sachen dann natürlich auch, genau.
Dann war Hamburg, das lief dann noch nicht so gut, das hast du auch quasi schon gesagt. Und dann hast du keine weiteren Rennen mehr danach gemacht, obwohl es halt noch Europacups gegeben hätte. Du hattest genügend Punkte quasi, um an diesem Auswahlkriterium nächstes Jahr teilzunehmen. Kann man sagen, dass du den perfekten Trainingsplan dann nicht für irgendeinen Wettkampf unterbrechen wolltest? Oder wie kamst du, dass du quasi dann keine Wettkämpfe mehr gemacht hast und nur noch die Langdistanz, Mitteldistanz letzte Woche?
Ja, hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es halt auch so, dass es dieses Jahr keine Punkte gibt für irgendwelche Rankings. Also es gibt ein Ranking für 2020, also ich nenne es jetzt einfach mal Corona-Ranking, über das dann am Ende des Jahres halt Preisgeld ausgeschüttet werden soll, weil irgendwo müssen die halt mit ihrem Preisgeld dann sozusagen auch hin. Aber ansonsten gibt es zum Beispiel für das Olympia-Ranking gibt es keine Punkte. Entsprechend, ob ich jetzt einen Wettkampf mache oder nicht, da verändert sich aus meiner Position erstmal so nichts. Und dann war halt noch das Thema, dass ich in Hamburg halt gemerkt habe, ja, die Laufform ist halt einfach, oder ja, was heißt die Laufform? Kann sein, dass die Laufform gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall aufgrund der Verletzung konnte ich einfach nicht so laufen, wie es ja bei der Kurzdistanz irgendwie nötig ist. Und ja, dann hatte ich halt geschaut, was gibt es überhaupt noch für Wettkämpfe, und so viel stand dann auch gar nicht mehr an. Ich stand dann auch auf den Wartelisten, weil ich mich halt auch ein bisschen zu spät dann entschieden habe, naja, ich lasse mich jetzt einfach mal draufsetzen. Und eigentlich wollte ich halt die Mitteldistanz in Luxemburg machen, die dann ja abgesagt wurde. Und deswegen habe ich dann danach erst überlegt, oh Mist, was kannst du denn jetzt eigentlich machen? Weil so ein Wettkampf wäre jetzt ja schon auch ganz cool. Und ja, dementsprechend stand ich dann zum Beispiel bei dem Weltcup Sardinien nur noch auf der Warteliste. Bin zwar kurz vorher noch draufgerutscht, habe dann aber mit dem Dan zusammen entschieden, ja, wir konzentrieren uns da auf die Mitteldistanz und versuchen da einfach ein gutes Rennen zu machen, weil ansonsten ist wieder viel Reiserei für am Ende des Tages ja eigentlich nichts. Also hätte ja keine Punkte fürs Olympic Ranking oder sowas bekommen.
Und du warst dir dann sicher, dass die Tri-Games in Mandalay stattfinden? Also bei mir, also ich war vorher selten so oft auf der Seite des Auswärtigen Amts, ob sich die Ausreisebestimmungen ändern, auf Spiegel, ob sich irgendwelche Risikogebiete verändern. Das klingt jetzt bei dir so, als wäre das quasi fix gewesen, dass der Wettkampf stattfindet, also.
Ich hatte ja mit der Anne hier quasi die Dame, die direkt an der Quelle saß. Und sie hatte ja schon ein Rennen vorher von der Tri-Games-Serie absolviert. Und ich hatte sie auch dann gefragt, eindringlich. Ich habe gesagt, ja, sag mal, glaubst du wirklich, dass das stattfindet? Und in Frankreich, die Infektionszahlen, die schießen gerade ja wieder durch die Decke. Und jetzt war es ja auch dann kurz vorher so, dass eigentlich wieder komplett Frankreich als Risikogebiet ausgerufen wurde. Und sie hat gesagt, nee, nee, sie hat da jetzt auch nochmal Rücksprache gehalten. Und ja, als dann sozusagen 1,5 Wochen vorher war, habe ich dann auch gedacht, okay, die Franzosen, die sind halt einfach eiskalt, die interessiert das irgendwie nicht. Die ziehen das auf jeden Fall durch. Also ich habe mich zwar gewundert, aber ich war mir dann schon sehr sicher, dass das stattfindet. Und war ja auch alles dann schon organisiert mit den Corona-Tests und ja, die ganzen organisatorischen Dinge da im Vorfeld. Und ja, sie haben es tatsächlich umgesetzt.
Ja, also, dass der Wettkampf stattfindet, habe ich auch relativ früh geglaubt. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sich halt quasi die Reisebestimmungen in Deutschland nochmal ändern. Dass man für die Rückreise oder nach Ankunft hier länger in Quarantäne muss, weil angekündigt war, dass sich halt zum 15. Oktober was ändert, was sich aber dann halt gar nicht geändert hat.
Ja, genau. Da muss ich dir zustimmen. Das war auch meine größte Sorge eigentlich. Und da habe ich tatsächlich auch wirklich fast täglich auf der Corona-Seite fürs Saarland geguckt, ob sich was geändert hat, was sich geändert hat. Und da habe ich auch gedacht, uiuiui, hoffentlich kommst du irgendwie wieder vernünftig zurück. Und ja, aber wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages hat sich da zumindest für unsere Situation nichts Großartiges geändert.
Ja, das lief auf jeden Fall gut. Deine Freundin war vorher schon in Quarantäne.
Ja, die hatten bei der Polizei einen Kontakt. Die haben ihre letzte Klausur geschrieben und ja, da hat man dann nachher das eine Mädel positiv getestet und entsprechend mussten dann alle, die Klausur geschrieben haben, getestet werden. Also sie war negativ und ist jetzt auch aus der Quarantäne entlassen. Genau, aber das war für mich auch in der Vorbereitung, war das auch jetzt ein bisschen stressig, weil dann natürlich hier zu Hause auch auf einmal, oh, Hilfe, Abstand, Maske, wer pennt jetzt wo und wie regeln wir das hier eigentlich, dass wir uns ja wenig, sage ich mal, über den Weg laufen. Es war alles ein bisschen schwierig. Aber dadurch, dass sie ja auch negativ am Anfang schon getestet wurde, hatten wir halt die Hoffnung, dass das tatsächlich alles ja, gut geht. geht, aber am Ende weiß man es ja nicht und muss halt da ein bisschen vorsichtig auch sein.
Ja, das hatte ich nicht ganz so, aber so ähnlich vor dem Pushing Limits Race, da war Katharina erkältet und da haben wir dann tatsächlich also im Haus auch schon mal die Masken aufgezogen. Also es funktioniert tatsächlich. Mein Hausarzt hat mir gesagt, dass es dieses Jahr deutlich weniger Erkältungsfälle gibt, weil alle Leute viel mehr auf Abstand achten.
Ja, also wir haben ja auch, da war es zum Glück auch noch wärmer, immer gelüftet, sind hier auch mit Maske rumgelaufen, wenn wir im gleichen Raum waren und ständig überall an jeder Ecke stand eigentlich Desinfektionsmittel rum und naja, ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Ja, eine Frage habe ich jetzt noch hier, dieser Olympiastützpunkt im Saarland, das scheint ja so eine Partnerbörse zu sein, oder?
Meinst du, weil jetzt hier lauter Trainingspärchen quasi sich am OSP bilden?
Ja, habt ihr da irgendwelche besonderen Veranstaltungen oder gibt's da irgendwie so ein Aufnahmekriterium oder so? Also, ich weiß, Valentin Werns und der Herr Ziemann, die haben auch beide so eine Triathletenbeziehung. Und sonst kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber andere kenne ich halt auch nicht. Das ist schon irgendwie.
Ja, also es gibt ja einmal im Monat die Möglichkeit, sich als Single auf so eine Liste setzen zu lassen.
Das hast du schon gedacht.
Und dann gibt es, wie gesagt, einmal im Monat hier so, wie heißt das, Speed Dating. Und genau, dann kann man sich da die passende oder den passenden einfach raussuchen. Also das ist hier ganz, ganz unkompliziert.
Schön. Ein Rennen hatten wir und vor dem Start, da warst du mega entspannt, ne?
Kam das so rüber?
Kam so rüber, weil wir standen dann quasi vor dem Startgitter und danach waren so verschiedene Absperrbanden, so dass man halt, also es war quasi der Startbereich, der war noch geschlossen und danach war das quasi wie bei so einem Wellenstart, dass halt so, dass es 10 Startmöglichkeiten gab. Und eigentlich war der Start auf meiner Uhr schon gewesen, da standen wir noch vor diesem Startbereich und du standst dann auch so daneben total entspannt.
Ja, ich hatte keine Uhr, deswegen wusste ich das nicht, aber ich habe zwischendurch jemanden gefragt und habe auch gedacht, okay, es ist jetzt einfach in 2 Minuten müsste Start sein, aber das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Aber ich habe ja schon in Frankreich so einen französischen Grand Prix gemacht und wusste daher, dass das bei den Franzosen und Pünktlichkeit so, das ist halt ja, alles sehr locker und entspannt. Und irgendwann wird das Rennen schon stattfinden, habe ich mir dann gedacht.
Weil das Gegenmodell habe ich schon, also ist mir schon zweimal in Rapperswil passiert, also in der Schweiz, dass es dann heißt, ihr dürft 5 Minuten vor dem Start ins Wasser und dann lassen die einen aber nicht 5 Minuten vor dem Start ins Wasser, sondern 1 oder 2 und starten trotzdem pünktlich. Also wenn du halt dann spät ins Wasser gehst, ist der Start vorne schon gewesen.
Ah, ja, das ist natürlich nett.
Das ist natürlich sehr nett, ne? Wir haben uns quasi schon im Hotel vorher getroffen und da habe ich dir gesagt, dass du das richtige Rad eigentlich schon dabei hattest mit dem Straßenrad, weil beim Abfahren habe ich noch gedacht, ja, Zeitfahrrad geht zwar auch, aber im Rennen habe ich mir dann mit dem Verkehr und den ganz Kurzdistanzler vor mir habe ich mir schon gedacht, also das ist auf jeden Fall das falsche Rad. Wie war so dein Gefühl auf der Radstrecke?
Ja, dadurch, dass ich auch noch nicht so viel Zeitfahrrad-Erfahrung habe, war es für mich, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil, ja, wie du schon gesagt hast, ich kannte die Strecke einfach gar nicht, habe es vorher überhaupt nicht gesehen. Ich bin einen Tag vorher mal in den ersten Berg reingefahren für, weiß ich nicht, 15 Minuten, aber da kommt man ja auch nicht so weit. Und ja, entsprechend war das halt schon heikel, da irgendwie eine Abfahrt runterzublasen, ohne zu wissen, macht die Kurve da jetzt extrem zu oder ist es eigentlich nur so ein kleiner Schlenker, den man halt komplett durchhämmern kann. Und dann war es ja morgens auch teilweise noch halt irgendwie von so Tau, war es ja noch nass auf der Straße. Und ja, entsprechend fand ich das schon eine spannende Nummer da auf der Radstrecke und als wir dann auf die Runde 2 gegangen sind, dann hat ja der Tag in Frankreich auch langsam angefangen gehabt, dann nahm natürlich auch der Verkehr zu und die Altersklassenathleten und die olympische Distanz kam dann ja auch noch, also da war richtig, richtig Betrieb auf der Strecke mit Verkehr, Motorräder, was ich da alles hatte. Ja, und da hatte ich schon ein bisschen Probleme, oder war einfach überfordert mit dieser Situation irgendwie, okay, du musst Abstand, Windschattenbox, irgendwas einhalten, keine Ahnung, dann, okay, kann ich jetzt das Auto überholen, kommt von vorne irgendwas, also das war wirklich ein bisschen Kauderwelsch und ja, das war spannend.
Ja, aber Windschattenbox war bei dir ja nichts, weil du warst ja in Führung, also da musst du ja eigentlich keine Windschattenbox einhalten, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es quasi überhaupt kaum eine Möglichkeit gab, überhaupt auf dem Auflieger zu fahren, weil entweder ging es halt berghoch oder halt so steil bergab, dass man halt entweder bremsen musste, aber auf diesen flacheren Stücken, da war größtenteils so viel Verkehr, dass ich auch eher um die Autos oder um die anderen herumfahren musste.
Ja, ich glaube, die letzten 10 Kilometer vielleicht, die waren vielleicht Zeitfahrrad geeignet, ja. Aber sonst war es tatsächlich sehr technischer, anspruchsvoller Kurs.
Und dann bist du mit einer Minute oder zwei, du wusstest, glaube ich, überhaupt nichts, wie du liegst, außer dass du vorne warst, bist du in die Wechselzone gekommen und losgelaufen. Und wie waren da so deine Erfahrungen beim Laufen?
Ja, also zuerst mal, ich wusste wirklich nicht, wo ich liege oder wie viel Vorsprung ich habe, wann ihr da oder ob ihr von hinten kommt. Und ja, bin dann mit einer Minute war es, glaube ich, in die Wechselzone, habe mich da noch verlaufen, bin irgendwie in den Kanal für die Mitteldistanz auch ja, ziemlich dumm, aber sowas passiert dann halt im Wettkampf. Und ja, bin dann losgelaufen und auf der ersten Runde ging es mir gar nicht so gut, muss ich gestehen. Haben meine Beine angefangen zu krampfen und dann musste ich erstmal ein Gel reindrücken und ein bisschen was trinken. Hatte dann auch irgendwie versucht, so beim Laufen das Ganze, die Vorderseite ein bisschen zu dehnen, also zu strecken und so. Dann hat es aber gleich auf der Hinterseite gekrampft und habe dann gesagt, okay, komm, lass es einfach. Du machst einfach hier so diesen Schleppschritt und hoffst einfach, dass deine Muskulatur sich beruhigt. Und ja, dem war dann auch so. Also der Kurs war ja nicht einfach zu laufen da mit alle 20 Meter irgendwie eine 90-Grad-Kehre gefühlt, als wir da über den Hafen gelaufen sind. Und hinten raus bin ich dann nochmal ein bisschen ins Laufen reingekommen. Und von daher war es schon eine harte Nummer.
Das mit den vielen 90-Grad-Kurven, das war dem Krampf nicht ab- oder zuträglich?
Ja, genau. Also es hatte sich dann zum Glück beruhigt. Also ich habe dann gedacht, naja, vielleicht hast du ein bisschen wenig verpflegt und habe dann gleich halt ein Gel und an der ersten Verpflegungsstation habe ich mir dann auch mal gegönnt, ein paar Schritte zügig zu gehen, um dann halt entsprechend auch Wasser nachzukippen. Denke ich, das war eine clevere Idee und hat sich dann auch über die Zeit gelegt. Also dann.
Ja, bei mir war es so, dass ich quasi ja im Niemandsland rauskam und ich wusste so halbwegs, wo ich liege, so am Anfang des Laufes. Deswegen bin ich so Standardtempo angelaufen. Hinten raus, dann ging es dann doch ein bisschen besser. Also ich bin mit meiner Laufperformance jetzt, also ich hätte bestimmt ein bisschen schneller gekonnt, aber allein, dass ich schon so schnell laufen konnte, das ist schon eigentlich ganz gut. Also es ist auf jeden Fall ein deutscher Fortschritt zu den anderen Rennen. Deswegen bin ich auch ziemlich zufrieden. Und immerhin habe ich es geschafft, schneller als Anne zu laufen.
Ja, Leute, herzlichen Glückwunsch. Nee, du bist echt stark gelaufen. Und ich hatte vorher schon dieses Ziel und hat gesagt so, ja, wir machen hier so eine Run-Challenge und sie versucht auf jeden Fall schneller zu laufen. Und sie wusste ja von meinen Problemen, dass ich auch im Laufen jetzt nicht 100% fit bin. Und naja, ich habe es dann so als Challenge gesehen und habe vorher schon gesagt, naja, dafür fahre ich dann schneller Fahrrad als du und schwimme auf jeden Fall auch deutlich schneller als du. Und wenn du dann im Laufen schneller bist, ja Gott, dann ist es ärgerlich und peinlich, aber da stehe ich dann drüber.
Ja, muss ja auch sagen, die hat sich sehr wahrscheinlich beim Radfahren noch ein bisschen geschont, ne? Also nur um
ja, genau.
Einen abzufahren.
Und sie hat in der Wechselzone hat sie ja auch noch Kaffee und Kuchen oder sowas gemacht, da hat sie ja noch, glaube ich, 30 oder 40 Sekunden auf ihre Konkurrentin dann verloren, weil sie erstmal Schleife binden musste und so. Aber ich meine, wer es sich erlauben kann, dem sei es gegönnt. Ne?
Wie geht es jetzt bei dir weiter? Also das war ja quasi ein Qualifikationswettkampf auch für Daytona und da habe ich natürlich ein persönliches Interesse daran, ob du den Platz da jetzt nimmst.
Ja, bisher hat sich noch
keiner. Obwohl ich mich natürlich lieber sportlich qualifiziert hätte und natürlich auch noch dazu sagen muss, dass das Rennen in Daytona deinen Fähigkeiten wahrscheinlich deutlich näher kommt als mein.
Ja, da sind auf jeden Fall noch ganz andere Kaliber, was so Schwimmen, Radperformance angeht am Start. Ja, bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet. Und ich war jetzt erstmal so verblieben, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir ja die Laufproblematik da in den Griff bekommen. Und ja, da müssen wir mal schauen, dass das alles hält und sind da gerade noch in der Abwägungsphase, ob das, ja, nicht, dass das sozusagen dann die Vorbereitung auf Olympia nächstes Jahr, wenn das hoffentlich stattfindet, irgendwie gefährdet. Ja, dementsprechend würden wir das dann unterordnen, das Ziel. Aber ja, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Planungs- und Findungsphase.
Ja, ich kann noch mal kurz den Stand bei mir durchgeben. Also ich habe diese Woche ein E-Mail gekriegt, dass quasi nur noch maximal 5 vor mir sind, die schon qualifiziert sind. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass das noch klappt mit der Qualifikation für Daytona. Meine Überlegung ist halt einfach, welchen Wettkampf ich schon mal gemacht habe, den habe ich. Wer weiß, wann es auf der Langdistanz nächstes Jahr wieder losgeht. Also ich denke, das ist auf der Kurzdistanz einfach absehbarer, wann es da wieder losgeht. Und bei uns, wir sind halt einfach noch mehr von den klassischen Veranstaltern abhängig und ihr habt da mit der ITU wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Planungssicherheit, obwohl natürlich keiner weiß, wie das jetzt tatsächlich läuft.
Ja, also klassisch wie im Training auch, klassisch nach dem Motto, was man hat, das hat man, ne?
Genau. Ja. Was mir noch aufgefallen ist vor dem Wettkampf, 2 Dinge, die ich noch nachfragen will. Und zwar auf der Kurzdistanz ist es ja so, wenn du so einen Auflieger hast, der darf ja vorne nicht überstehen, dann sind die Leute halt auch immer mega kritisch, ne?
Also, ja, das kennt man ja, ne? Genau, da kommt dann das Holzbrett und dann, der muss runter.
Ja, und das muss überbrückt sein und so.
Genau.
Aber wie jetzt deine Armpads, ne? Ob die quasi messerscharf sind, das interessiert keinen, oder wie?
Das interessiert niemanden, ne?
Die hast du auch aerodynamisch optimiert, oder? Also das, oder zumindest mal nach Komfortgesichtspunkten.
Das ist entgratet, nennt man das im Fachjargon. Und ja, ist 3D-Druck.
Ja.
Ja, also Unikat.
Super. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich schon nachfrage, ist deine Lieblingsfarbe lila?
Ach, wegen des Tapes.
Wegen des Tapes und bei der Super League warst du auch in lila. Ist das jetzt die Glücksfarbe oder Lieblingsfarbe?
Ja, also ich würde sagen, das ist schon ein bisschen mein Glückstape. Also, dass ich jetzt diese Farbe bei der Super League bekommen habe, das war reiner Zufall. Also, da hatte ich keinerlei Einfluss drauf. Und das war dann auch wiederum Zufall. Ich musste ein neues Tape bestellen. Und meine Freundin war dann der Meinung, komm, wir bestellen mal so cooles lila Tape. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, okay, ich bestelle lila Tape. Und dass es dann sozusagen sich ja gematcht hatte, also man hat es bei der Super League, glaube ich, ja nicht so gesehen, weil es ja unter dem Einteiler dann auch zum Teil getaped war, aber das hat dann farblich wirklich mit dem Einteiler gepasst und dann habe ich gedacht, das ist jetzt dein Glückstape, weil das bei der Super League so gut funktioniert hat, deswegen hatte ich das dann jetzt am letzten Wochenende natürlich auch wieder mit dabei.
Ja gut, hat ja auch ganz okay funktioniert, muss man sagen.
Ja.
Ich habe dir vorher die Aufgabe gegeben, noch eine Gegenfrage dir zu überlegen.
Richtig. Die darf ich jetzt raushauen, ja.
Könntest du jetzt raushauen?
Ich könnte die jetzt raushauen. Ja, mich hätte jetzt interessiert, die Perspektive im Rennen, also wie du, sage ich mal, das Rennen erlebt hast, aber du hast es ja auch schon so ein bisschen geschildert. Gerade weil du ja auch so, ja, du hattest ja ein bisschen Support dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Wie das sozusagen dann aus der Perspektive ist und wie du das siehst, bei diesen Rennen so einen Support mit dabei zu haben, weil das war jetzt bei mir eins der, ja, das zweite Rennen. Beim ersten Rennen hatte ich Support, jetzt bei diesem Rennen hatte ich keinen Support und ich muss schon sagen, das macht doch einen großen Unterschied irgendwie, wenn man so durchs Niemandsland läuft und gar nicht weiß, was Sache ist und ja, auch so in Vor- und Nachbereitung finde ich das schon immer cool, jemanden dabei zu haben. Und ja, wie sieht das bei dir aus? Bist du bei jedem Rennen supported? Und wie siehst du die Sache?
Ja, also auf Mitteldistanzen oder auf Rennen, die mir, wo es dann wichtig wird, versuche ich schon immer, dass mindestens ein Support dabei ist, gerne halt auch mehr. Ich denke, das ist halt schon der, na gut, ihr seid, wenn ihr auf der Kurzdistanz habt ihr ja auch eure Trainer dabei. Aber dadurch, dass man hat halt einfach viel mehr taktische Möglichkeiten, wenn man halt einfach weiß, wie groß sind die Abstände und man bekommt es halt auch echt selten gesagt. Also Auf Hawaii war das mal so, dass einem ähnlich wie im Radsport die Abstände eingeblendet werden. Also dass dann jemand mit dem Motorrad an der Seite fährt und sagt, wie groß ist der Vorsprung. Aber das hat sich jetzt auch mehr oder weniger, glaube ich, verlaufen in den letzten Jahren. Und man hat halt sonst einfach echt wenig Rückmeldungen. Und gerade für mich ist ja so, dass ich halt oft spät aus dem Wasser komme und dann halt einfach erstmal reagieren muss. Also, und dementsprechend ist für mich halt schon sehr wichtig, dass ich halt einfach weiß, wie weit ist die Konkurrenz weg, dass ich dann halt einfach die richtige Entscheidung treffe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, der Nächste, der ähnlich gut Radfahren kann, ist halt nur eine Minute oder 30 Sekunden vor mir, dann macht es halt einfach Sinn, hart Rad zu fahren. Und wenn der halt 3 Minuten weg ist, macht es halt mehr Sinn, erstmal sein eigenes Tempo zu fahren. Und ja, das ist schon gerade für die Rennen, wie die Rennen für mich laufen, halt einfach wichtig. Also ich denke, wenn du halt vorne dabei bist in einer größeren Gruppe, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber so wie die Rennen für mich laufen, schon sehr wichtig.
Und daran anschließend vielleicht noch eine Frage, das ist jetzt rein aus meinem Interesse, weil ich ja noch nicht so viel Erfahrung habe, aber wie sieht, oder hast du vor so einem Rennen, legst du dir da eine Taktik zurecht oder du hast ja gerade schon gesagt, klar, meistens musst du dann in der Situation selber im Rennen dann entscheiden, aber überlegst du dir irgendwas zurecht vorher? Du hast dir auch die Radstrecke zum Beispiel angeguckt und sagst dir, keine Ahnung, den ersten Berg fahre ich da mal Kamikaze hoch oder ich lasse es erstmal kontrolliert angehen oder ja, wie sind da so deine taktischen Vorbereitungen auf so eine Mitteldistanz jetzt zum Beispiel?
Kurzer Einspieler an dieser Stelle. Ich habe mir gedacht, ich kann noch ein bisschen was zu meinem Rennen erzählen und zwar mein Trainer und ich haben uns vor dem Rennen Gedanken gemacht, wie wir es angehen wollen und es war halt geplant, den ersten Anstieg von den zwei so mit dem Schnitt 380 Watt hochzufahren. Allerdings habe ich mich auf der zweiten Schwimmrunde schon echt schlecht gefühlt und auch am Anfang vom Berg ging es eigentlich noch gar nicht so gut. Und 380 Watt taten dann echt schon weh und es waren dann halt 370, das war dann quasi okay, das war dann so ein bisschen gebremster Schaum. Und danach ging es halt relativ steil bergab, das wusste ich natürlich vorher beim Abfahren. Und nach diesem Abstieg wurde es halt flach, aber in diesem Flachen konnte man halt kaum schnell fahren, weil halt echt viel Verkehr war. Und da kam ich eigentlich halt nicht auf eine gute Durchschnittswattleistung und habe halt dann gesehen, dass ich auf der ersten Runde quasi überhaupt nichts gut gemacht habe, eher was verloren habe und dann ging es halt zum zweiten Mal einen Anstieg hoch. Es war nicht der gleiche wie am Anfang, aber man fuhr halt quasi wieder auf die Runde drauf. Da konnte ich dann quasi diese 380 Watt fahren und habe mich dann auch immer besser gefühlt. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass es sehr wahrscheinlich, ja, da hätte die Anstiege halt quasi noch höher gehen müssen oder noch tiefer gehen müssen, um halt wirklich eine gute Radleistung abliefern zu können. Einfach, weil halt in vielen anderen Passagen der Strecke man wegen des Verkehrs gar nicht schnell fahren konnte. Dementsprechend bin ich vielleicht etwas zu gut erholt in die Wechselzone gekommen, wo halt aber einfach halt auch schon viel entschieden war. Ich wusste halt nach vorne 4 Minuten, das ist unter normalen Umständen nicht aufholbar und deswegen bin ich halt einfach erstmal solide angelaufen und dass mich von hinten keiner mehr holt, da war ich mir halt auch einfach sehr sicher und das hat sich ja im Nachhinein auch herausgestellt, dass selbst wenn ich aggressiver angelaufen wäre, was mir vielleicht am Ende noch so eine Minute gebracht hätte, hätte es wahrscheinlich doch nicht gereicht. Trotzdem bin ich mit meiner Laufperformance einfach gerade nach der letzten Mitteldistanz in Gdynia einfach sehr zufrieden. Und ich denke halt, was mir momentan mehr fehlt als die pure Leistungsfähigkeit, ist halt einfach dieses Selbstverständnis oder diese Sicherheit, wie man eine Mitteldistanz angehen muss. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich nach so einer langen Zeit ohne Rennen, aber ich hatte jetzt auch ein paar Rennen und von daher hoffe ich halt einfach, dass ich das halt jetzt einfach mitnehmen kann, dass ich halt weiß, wenn ich so gut vorbereitet bin wie jetzt, dann muss ich mir halt einfach auf was zutrauen. Wieder zurück zum Interview. Also ich versuche schon vorher viele Szenarien schon mal durchzugehen. Aber früher für mich ja mittlerweile halt auch mehr mit dem Trainer einfach, weil ich halt auch mehr Wissen über meinen Leistungsstand durch viele Leistungsdiagnostiken habe, dass ich halt schon weiß, wie tief kann sollte ich in dem einen oder anderen Bereich gehen. Ich schaue mir halt schon meine Gegner vorher genau an, also ich und weiß ungefähr, was die laufen können, wie schnell die Rad fahren können, um dann zu entscheiden zu können, was ich in den jeweiligen Situationen tun würde, wenn ich halt mit denen zusammen bin. Also es ist schon so, dass ich vorher bestimmt so 5, 6 Rennszenarien mir schon überlege. Und dann im Rennen möglichst wenig dann entscheiden zu müssen, sondern ich versuche quasi die Entscheidung vorher schon mal in Ruhe getroffen zu haben.
Ah, okay, verstehe. Dafür muss man natürlich seine Gegner genau analysieren.
Naja, also hier war es ja jetzt nicht so ganz so schwierig. Also man muss sagen, so wirklich Weltklasse-Athleten, ohne den anderen jetzt zu nahe zu treten zu wollen, waren halt nur 3 da. Also es war Peter Helmerich, Rudi van Berg und du. Und da weiß man ja schon so ungefähr, was die können. Und dementsprechend weiß man auch so ungefähr, wie das Rennen ablaufen wird.
Ja. Naja, interessant.
Ja, also ich finde halt, das ist doch auf der Kurzdistanz bestimmt auch ähnlich. Also du weißt ja auch, wenn du mit den starken Radfahrern vorne rauskommst, also und in den schnellen Schwimmern und da dann eine Gruppe entsteht, dann überlegst du doch auch vorher, ob du da mitarbeitest, wie hart du da mitarbeitest und bei wem du dich vielleicht eher ein bisschen zurücknimmst. Also wenn zum Beispiel Vincent Louis dabei ist, willst du ja schon, dass der auch ein bisschen mehr arbeitet als du, oder? Damit du vielleicht im Laufen nicht so total überrascht wirst.
Ja, ich sag mal, auf der Kurzdistanz ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt eigentlich 2 Taktiken. Entweder man sitzt vorne drin und fährt Vollgas oder man sitzt hinten drin und fährt Vollgas. Wobei man sagen muss, wenn man vorne drin sitzt, dann sieht man eher zu, dass die Gruppe am Laufen ist, wie du schon gesagt hast, dass da auch jeder seinen Anteil zu beiträgt. Und genau, wenn man hinten drin sitzt, dann muss man halt einfach auch zusehen, die Gruppe zu motivieren und ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr investieren, dass man halt nach vorne kommt, weil sonst ist der Zug abgefahren und man hat einfach keinerlei Chancen mehr.
Ja, aber gibt's das nicht, dass du dir sagst, wir sind jetzt quasi zu 6 zusammen und vielleicht versuchen wir den einen noch loszuwerden, den wahrscheinlich stärksten Läufer? Also ich meine, die Strecken sind ja schon oft eher flach, aber es gibt ja, also Rio zum Beispiel war eher wellig und ich glaube, Tokio ist auch nicht so einfach.
Tokio sind viele, viele Kurven drin, aber sonst flach. Aber das Problem ist, dass es ist ganz schwer, jemanden aus der Gruppe rauszufahren. Also da musst du schon einen entsprechenden Kurs für haben. Und eigentlich auf den Kursen, auf denen wir so unterwegs sind, die sind technisch nicht so anspruchsvoll oder da ist jetzt kein Riesenberg drin, wo man halt solche Spielchen dann irgendwie spielen könnte. Und dafür ist das Leistungsniveau auch einfach zu eng irgendwie. Also Sardinien, der Weltcup zum Beispiel, da sind die ja richtig einen Berg hochgefahren. Da kann man sowas dann halt mal einfach probieren. Aber ich sag mal, im WTS-Zirkus, irgend so ein Stadtkurs, der flach ist, nur aus einem Wendepunkt oder einer Kurve jemanden hinten aus der Gruppe rausfliegen zu lassen, das ist schon eine ganz harte Nummer. Also da kann man nur so Spielchen machen, wie wenn es eine große Gruppe ist, dass man vorne halt schon mal richtig reinlatscht, weil dann hast du zumindest einen Ziehharmonika-Effekt, dass die hinten einfach noch mehr leiden. Aber viel mehr kann man da eigentlich nicht machen.
Ja, das ist mir nämlich eigentlich auch aufgefallen, dass quasi diese Europacup-Rennen, zumindest mal die so dieses Jahr waren, die waren ja beide relativ anspruchsvoll, ne? Also auch hier Karlsberg heißt, glaube ich,
Karlsbad, genau, ja. Das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Rennen, das ist auch sehr schön.
Ja, das ist schon irgendwie verrückt, dass halt dann die WTS-Rennen, natürlich sollen die in die Städte. Und die Tendenz ist ja quasi auf der Ironman-Distanz auch zu erkennen, dass quasi die großen Rennen eher auf flachen Strecken stattfinden. Aber dass halt die WTS-Rennen sind ja quasi schon auch immer eher so, ja, wir fahren in der Stadt 5-mal rechts, 5-mal links und das war es dann, in Anführungszeichen.
Genau, ja.
Zum Abschluss habe ich noch 21 Auswahlfragen A, B. Und du musst dich zwischen A oder B entscheiden. Und 2-mal darfst du weitersagen.
Oha, dann muss ich mir weiter jetzt aber richtig gut einteilen, wa?
Ja, kommt drauf an, was für freche Fragen ich mir überlegt habe.
Ja, und ich wette, du hast die ganz nach hinten gelegt. Okay.
Morgenlauf oder Abendlauf?
Morgen.
Laufband oder Regenlauf?
Regenlauf.
Laufband oder Rolle?
Rolle.
Rennrad oder Mountainbike?
Also im Winter Mountainbike, im Sommer Rennrad.
Das wäre jetzt quasi ein Joker, ne?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also da kann ich, ja, ich sag mal weiter. Beides sehr schön.
Sehr gut. Rennrad oder Zeitfahrrad?
Rennrad.
E-Bike oder gar kein Bike?
Ja, kommt auch an, wo man wohnt. Weiter.
Ja, jetzt hast du keinen Joker mehr, ne? Weißt du?
Ja.
Kaffeestopp oder Tankstellenstopp?
Ich trinke einen Kaffee, Tankstelle.
Du kannst ja im Kaffee auch jetzt auch einen Kuchen essen können, aber egal. Nach Gefühl oder nach Watt?
Nach Watt.
Effizient oder großer Motor?
Effizient.
Vier oder sechs Zylinder?
Sechs.
Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
Richtgeschwindigkeit.
10 Minuten Intervall oder 1 Kilometer All Out?
10 Minuten Intervalle.
Langer Lauf oder Inselumrundung?
Inselumrundung.
Laufrekord oder Fastest Bike Split?
Fastest Bike Split.
Lehrte oder Saarbrücken?
Oh, jetzt hast du mich. Also, jetzt, ich muss was sagen, ich darf nicht weiter sagen. Ja. Saarbrücken.
Saarbrücken oder Trainingslager?
Trainingslager.
Hamburg oder Madrid?
Hamburg.
Hawaii oder Tokio?
Tokio.
Verletzt oder Zweiter?
Das ist ja jetzt auch fies. Zweiter.
Alter G oder Aqua Jogging?
Alter G.
Mit oder ohne Musik?
Mit Musik.
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Was für ein Ding?
Drafting oder Werbung für Bahrain 13?
Ah. Drafting.
Gut, das waren 21 Fragen. Eine Nachfrage habe ich.
Ja.
Und zwar bei Saarbrücken oder Trainingslager. Ne? Also ich komme natürlich aus Rheinland-Pfalz, da blickt man immer so ein bisschen argwöhnisch nach Saarbrücken und denkt sich, da leben und so, ist schon vielleicht ein bisschen langweilig. Du hast dich ja auch dafür eingesetzt, dass man so ein bisschen sein eigenes Ding machen kann. Ne? Also dass man ein bisschen Saarbrücken, aber du machst halt, du lebst hauptsächlich in Saarbrücken, aber du machst auch immer wieder eigene Trainingslager. Ist das quasi so eine Mischung, die für dich gut funktioniert?
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, bin ich so ein bisschen Eigenbrötler hier, weil ich auch halt einen anderen Trainer mit dem Dan habe, einen externen Trainer. Und ja, mache gerne international Trainingslager, am liebsten halt mit dem João Silva aus Portugal. Ja, genieße das dann auch immer mal, woanders unterwegs zu sein.
Mhm. Aber Saarbrücken ist quasi schon das, wo du sagen würdest, das ist so der Standpunkt, wo man für dich in Deutschland optimal trainieren kann, wo man nicht vielleicht nur die Frau fürs Leben trifft, sondern halt auch in deinem Fall beruflich quasi optimal entwickeln kann?
Ja, bisher schon. Es ist nicht verkehrt, man hat hier gute Trainingsbedingungen und hoffe einfach, dass das auch weiterhin so bleibt und alle hier fröhlich gemeinsam zusammen trainieren können.
Okay, das klingt jetzt noch nicht so ganz so positiv. Also ich habe mit Valentin mal geredet, der halt, da habe ich im Höhentrainingslager geredet, der sagt eigentlich, dass halt in Saarbrücken eigentlich schon auch so eine ziemlich, also für ihn halt eine geile Kombination von Trainingspartnern ist. Trainierst du da quasi so nach Gusto mit oder wie funktioniert das?
Ja, hauptsächlich im Schwimmen trainiere ich halt mit und alles andere ist dann Radfahren, Laufen, interne oder ja, einfach Absprache mit den Athleten meistens. Wenn was passt, dann gerne und wenn nicht, dann mache ich auch quasi mein eigenes Ding. War jetzt aber auch mehr so darauf angespielt, dass alle 4 Jahre wird ja immer was geändert und ich hatte schon gehört, dadurch, dass ich auch einen externen Trainer habe, ich habe quasi die Zusage hier bis nach den Olympischen Spielen, das genauso machen zu dürfen. Und danach wird quasi wieder neu verhandelt. Und es könnte halt auch sein, dass ich dann ja, hier so, wie ich es jetzt mache, nicht mehr mittrainieren kann und müsste dann halt
Okay.
schauen, wie ich mein Training hier vor Ort halt umsetzen kann. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir hier alle glücklich miteinander weiter so zusammen trainieren, wie das bisher der Fall ist, weil ich denke, da profitieren alle von und ist für
Ja, man
alle
muss ja auch sagen,
einfacher.
dass das eigentlich auch der erfolgreiche Weg war die letzten Jahre. Also nicht nur unbedingt auch für dich, sondern halt auch für viele andere Spitzenathleten, dass man halt, also international ja sowieso, dass man sich halt irgendwie die Trainingsgruppe oder die Trainingsorte raussucht, die für einen passen und dann nicht in irgendwelche Strukturen in Anführungszeichen gepresst wird, die halt einfach für viele passen sollen.
Genau, also ich denke, der Grundpfeiler für Erfolg und überhaupt ist einfach da Spaß dran zu haben und Freude an dem Sport zu haben und ja, was da sozusagen dazugehört, dass jeder da Spaß und Freude dran hat, das muss halt jeder für sich selber irgendwie rausfinden und dann versuchen, das zu leben.
Aber das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Gerne.